eine Frage mitgebracht. Und diese Frage heißt: Wie reagieren wir? In Amerika ist Wahlkampf. Hillary Clinton und Donald Trump. Es geht heiß hin und her. Und man merkt, die Diskussion bleibt nicht rein sachlich. Neulich habe ich einen Bericht gehört und der Kommentar ging hauptsächlich darum, der Wahlkampf wird wahrscheinlich noch schmutzig werden. Man wird sich alles um die Ohren hauen, was man findet, alles auspacken, was noch geht. Wie reagieren wir? Anschläge in Würzburg, Ansbach, München, Thailand, Schweiz. Wie reagieren wir? Neulich hatten wir auch hier bei uns in Zirndorf und in Nürnberg am Aufsitzplatz erstmal große Panik. Bei den einen ist der Koffer hochgegangen, bei den anderen stand ein Koffer. Man wusste nicht so wirklich. Ich war an dem Abend noch am Nürnberger Hauptbahnhof und man macht sich schon seine Gedanken, wenn die Polizei plötzlich mit der Maschinenpistole dasteht. Wie reagieren wir? Die einen fordern hier ein Burka-Verbot, die nächsten sagen, wir müssen mehr Polizei einstellen. Nichts dagegen. Die können wir immer brauchen. Meine Frage, wie reagieren wir? Was tun wir? Was sagen wir? Und wie reagieren wir speziell als Christen? Die Probleme werden manchmal scheinbar immer mehr und wir immer kleiner und hilfloser. Der Terror, der noch weit weg war, ist plötzlich vor die Tür gerückt. Wie reagieren wir als Christen? Wir haben eine Hoffnungsbotschaft. Aber es darf sich schon mal die Frage gestellt werden, ist das genug? So eine Hoffnungsbotschaft, die mag vielleicht noch einen enttäuschten Olympioniken trösten, der an der Medaille vorbeigeschrammt ist. Aber reicht das immer? Und es geht vom Weltpolitischen bis ins Private. Was, wenn wir Krebs und Tod begegnen? Was, wenn wir Streit und Trennung in der Familie begegnen? Was mit den Abhängigkeiten? Warum haben wir eigentlich nichts Stärkeres als Worte? Und Worte sind das Mittel der Wahl für Gott. Paulus macht es in unserem Text heute sehr deutlich. Er schreibt, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. So einfach. Und manchmal hat man das Gefühl, das reicht doch nicht. Manchmal, was will ich da mit einer Predigt? Da sind einfach Taten gefragt. Da reicht es nicht, wenn ich eine Hoffnungsbotschaft habe. Und Paulus steht auch vor so einem Problem. Von einem Riesenproblem. Das Volk Israel hat sich nicht vom Evangelium überzeugen lassen. Und es kommt schon die Frage auf, warum? Woran hat es denn gefehlt? Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns die Frage schon auch stellen. Wir haben 2000 Jahre hinter uns. Warum erreichen wir so viele Menschen nicht? Beim Paulus geht die Frage darum, warum es in Israel echtes Israel, wie es formuliert, gibt. Und eines, das zwar Volk ist, aber eigentlich mit Gott nichts mehr zu tun hat. Mit demjenigen, der dieses Volk gemacht hat. Und Paulus, für ihn hat es eine besondere Relevanz, diese Frage. In der Apostelgeschichte 13 steht, Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig. Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Das war jetzt nicht eine einfache Entscheidung für ihn. Das hatte wahnsinnige Konsequenzen. Wenn ich sage, ich lasse mein eigenes Volk erstmal links liegen, weil die hören mir nicht zu. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn, und es glaubten so viele, zum ewigen Leben verordnet waren. Paulus hat diese Konsequenz gezogen. Er hat seinen Auftrag nicht bei seinem Volk gesehen. Er ist raus zu den Nationen gegangen. Aber er bewegt diese Frage, was lief da eigentlich schief? Was lief da schief beim Volk Israel? Und vielleicht für uns auch die Frage, was läuft bei uns da manchmal schief? Sowohl in unserem Rausgehen als auch ganz persönlich. Und seine Analyse, die zieht sich durch den ganzen Römerbrief. Und er stellt auf der einen Seite fest, dieses Volk, es hat ein wunderbares Gesetz bekommen. Ein Gesetz, das ihnen Zeugnis gibt vom Willen Gottes. Aber auch ein Gesetz, an dem dieses Volk gescheitert ist. Er schreibt, was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Dieses Gesetz war nicht zu erfüllen. Es war nicht abzuarbeiten. Nicht zu schaffen. Und dann gab es noch die Nationen, die hatten noch nicht mal ein Gesetz, aber selbst für die ist die Diagnose nicht besser, weil die sind an ihrem Gewissen gescheitert. Es gibt nur eine Lösung. Die steht auch in unserem heutigen Text, Römer 10. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn der Herr ist über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Es gibt eine einzige Lösung. Und Paulus macht es sehr, sehr deutlich. Er sucht sich einen Vers aus dem Alten Testament heraus und er macht was, was sehr waghalsig ist damit. Er ersetzt einfach mal Worte. Er nimmt diesen Text und er verändert ihn einfach mal. Ganz dreist. Dieser Text, der steht im 5. Mose. Da steht, denn dieses Gebot, das ich euch heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns den Himmel hinaufsteigen und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Das Wort. Paulus geht her und er macht was draus. Er schreibt, Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die auf dem Gesetz beruht, so. Wer sich nach seinen Vorschriften gerichtet hat, gewinnt das Leben. Aber die Gerechtigkeit, die auf dem Glauben beruft, sich auf den Glauben beruht, sagt, du musst dich nicht fragen, jetzt kommen die Parallelen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, als müsste man Christus von dort herabholen. Wer kann sich noch erinnern, in unserem Text ging es nicht um Christus. Es ging um Gottes Wort, Gottes Gesetz und er ersetzt es einfach mal. Oder kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, als müsste man Christus von den Toten heraufholen? Auch da wieder die Ersetzung. Im Gegenteil, sie sagt, das Wort ist dir ganz nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit diesem Wort ist die Botschaft vom Glauben gemeint, die wir predigen. Diese Ankündigung, sie gewinnt Fleisch. Und er macht weiter mit unserem Text für heute. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Ganz, ganz bekannter Vers. Man fragt sich, wenn man ihn erst mal liest, wieso muss da nochmal zwischen Mund und Herz unterschieden werden? Ganz einfach. Es ist die Antwort auf den Vers, den Paulus ausgesucht hat. Sondern ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Es geht nicht darum, dass Paulus hier einen Unterschied aufbauen will oder sonst irgendwas. Er antwortet auf das, was Mose schon seinem Volk weitergesagt hat. Glaube. Glaube lässt sich nicht machen. Nicht durch ein Gesetz. Glaube kommt nicht aus uns heraus, nicht aus unserer Leistung. Kein Gesetz, kein Opfer, keine eigene Anstrengung. Und all das fängt mit der befreienden Botschaft an. Wenn die Grundwahrheit im Leben nicht stimmt, kannst du dich unendlich abstrampeln. Du wirst nie am Ziel angelangen. Und vielleicht kennt jemand die Erfahrung, dass es wahnsinnig anstrengend ist, Christ zu sein. An so vieles muss man denken. So vieles muss man richtig machen. Wenn nicht, könnte ja dieser oder jener über mich dieses oder jenes denken. Oder vielleicht immer das Gefühl, wieso merkt das keiner, dass ich mir hier ständig ein Bein ausreiße? Wie können andere nur so leichtfertig mit ihrem Glauben umgehen? Und ich bin völlig überfordert, Glauben zu leben und zu praktizieren. Was das Spannende ist, wenn Gott sieht, dass wir uns abarbeiten und mit Händen uns ein Loch graben, dann gibt er uns nicht eine Schaufel, damit es noch schneller geht. Es kann sein, dass er uns mal sagt, dass die ganze Anstrengung sinnlos ist. Gott gibt uns nicht ein Selbsthilfebuch, wie es besser klappt mit einem christlichen Glauben, sondern er gibt uns eine Botschaft, dass wir unsere Sorgen ablegen dürfen. Und das trifft mich manchmal ganz schön hart. Weil wenn man erst mal drin ist, zu graben und zu schaufeln, dann ist es gar nicht so leicht, mit so einer Botschaft noch irgendwas anfangen zu können. Eine wunderbare Botschaft, eine wunderbare Freiheit, eine wunderbare Gerechtigkeit. All das war fürs Volk schon da. All das ist für uns da. Alles ist bereit. Und doch hat sich nichts getan. Ich lese den Text vor. Römer 10, Verse 9 bis 17. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Es gibt da keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, denn sie haben alle denselben Herrn. Und er lässt alle in seinem Reichtum Anteil haben, alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jetzt kommen die Einwände. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie doch nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie noch nichts gehört haben? Und wie sollen sie von ihm hören, wenn es ihnen keiner sagt? Und ich glaube, das greift ein Gefühl aus, das uns manchmal sehr bekannt ist. Wir erreichen doch niemanden, weil wir tun zu wenig. Das ist hier nicht der Punkt, auf den Paulus rauskommt. Er geht noch eins weiter, aber wie soll die Botschaft gepredigt werden, wenn niemand den Auftrag dazu bekommen hat? Aber dann, doch, das ist geschehen. Es ist eingetroffen, was geschrieben steht. Was für eine Freude ist es, wenn die Boten kommen und die gute Nachricht bringen. Es ist passiert, die gute Botschaft ist rausgegangen. Das Volk hat sie doch gehört. Aber leider haben nicht alle diese gute Botschaft angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Was Paulus hier macht, ist Fehlersuche. Und was er dazu benutzt, würde man in der Programmiertechnik ein Flowchart, ein Flussdiagramm bezeichnen. Und er macht sozusagen Debugging, Fehlersuche. Er sagt, der Input passt nicht zum Output. Irgendwas muss nicht in Ordnung sein. Und er stellt ein klares Rezept auf, wie Menschen Christen werden. Spannend. 5 Schritte. Irgendjemand muss beauftragt worden sein. Derjenige, der beauftragt worden ist, der muss den Auftrag ernst nehmen und predigen. Weiter sagen. Nächsten Schritt muss er gehört werden. Dann muss geglaubt werden und der Herr angerufen werden. Und er geht den ganzen Schritt natürlich von hinten durch. Er fängt beim Anrufen an. Aber er stellt fest, nicht alle haben geglaubt. Da gab es einen Bruch in dieser Abfolge. Es wurde beauftragt, es wurde gepredigt, es wurde vielleicht sogar gehört. Aber es wurde nicht geglaubt. Und was er dafür zitiert, ist ein Vers aus Jesaja 53. Und das ist sehr passend. Er zitiert einen Propheten, der sein Leben lang einem Volk gepredigt hat, das nicht hören wollte. Ein Prophet, der den Auftrag bekommen hat, ihnen zu predigen, damit ihre Herzen fett werden und sie nicht hören. Es war schon bei seiner Berufung dabei. Es war für Jesaja kein einfaches Schicksal. Er sagt, genau so ist es doch. Genauso unausweichlich, genauso frustrierend. Wir haben das Wort vom Evangelium, das Wort von Jesus, eine gute Botschaft. Wir haben Verkündigung. Wir haben ein Hören der Botschaft. Aber statt dass es Richtung Glaube geht, geht es oft Richtung Ablehnung. Wir waren, wie gesagt, vor 2 Wochen auf dem Camp und wir haben da nicht nur große Andachten, wir haben auch kleine Andachten in den Teams. Und wir hatten verschiedene Themen über die Tage. Und ich glaube, am dritten Tag war es, dass einer von meinen Teilnehmern festgestellt hat, eigentlich läuft es fast immer aufs Beten hinaus. Und wir haben dann festgestellt, naja, gut, die Jungsche Antwort Jesus und die Jungsche Antwort Beten, die treffen es eigentlich fast immer. Irgendwelche frommen Fragen. Kann man fast immer mit denen 2 beantworten. Aber er hatte auch irgendwie recht. Es läuft immer aufs Beten hinaus. Es läuft hier aufs Anrufen hinaus. Und dieses Anrufen, es hat eine lange Tradition. Psalm 18, Vers 4. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden errettet. Psalm 50, 15, den kennen viele. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Psalm 91, Vers 15. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Und Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn ernsthaft anrufen. Paulus ist dieses Anrufen total wichtig. Es ist mehr als nur freigesprochen, mehr als nur gerecht gemacht. Es gibt verschiedene Menschen in der Bibel, die Jesus anrufen. Einer davon ist Bartimäus. Und als Jesus auf der Straße vorbeiläuft, ruft der blinde Bartimäus: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich, habe Gnade. Und Jesus lässt ihn zu sich kommen, Jesus heilt ihn und am Schluss stellt er die Diagnose: Sein Glaube hat ihn gerettet. Anrufen kommt aus Vertrauen. Ich rufe nur jemanden an, bei dem ich davon ausgehe, er kann mir helfen und er wird mir helfen. Sonst brauche ich ihn gar nicht erst fragen. Sonst mache ich das auch nicht. Wenn ich von jemandem kein Entgegenkommen erwarte, dann spare ich mir gleich die Frage. Und dann ist die Frage, wie oft bin ich so bei Gott? Wie oft spare ich mir gleich die Frage? Paulus geht so weit, dass er dieses Anrufen zum essentiellen Kriterium für Christen macht. Er schreibt an die Korinther, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Das Kriterium für einen Christen ist, er ruft Gott um Hilfe. Und es ist die Frage, lebe ich so? Nicht, habe ich mal so begonnen. Habe ich mal Gott mein Leben hingelegt, gebeten, mir zu vergeben? Nein, lebe ich so, mitten in meinem Alltag. Lebe ich mit Gott? Lege ich ihm alles hin? Und es kann die Parklücke sein. Ich kann damit nur gute Erfahrungen berichten. Es ist wunderbar, wie ihn ein der Herr führen kann. Lebst du mit Gott? Rufst du ihn an? Lässt du ihn an deinem Leben teilhaben? Oder ist er nur der Notnagel? Ist Jesus der Sanitäter, den ich anrufe, der mir helfen soll, aber danach kann er eigentlich auch wieder verschwinden, weil persönlich habe ich nichts mit ihm zu tun? Die, die den Namen des Herrn anrufen, Namen Jesu anrufen. Doch wie sollen sie anrufen, an den sie doch nicht glauben? Was meint Paulus hier? Es gibt Millionen Menschen, die Gott tagtäglich anrufen. Oh Gott. Ja, die stehen nicht so in seinem Fokus, das muss man zugeben. Aber was meint Jesus mit Glauben? Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist nicht ein Sprichwort, auf das das rausläuft. Etwas, was ich bekenne. Etwas, was mein Leben bestimmt. Glaube. Glaube beginnt damit, dass Jesus der Herr in meinem Leben ist. Jesus der Herr in meinem Leben wird. Ist er das? Lege ich ihm alles hin? Lasse ich ihn Herr sein? Glauben ist mehr. Glauben ist auch Glauben an die Fakten Gottes. Dass es ihn gibt, dass er der Herr ist, dass Jesus Gott ist. Was eine Anmaßung. Aber selbst das reicht noch nicht. Jakobus drückt es sehr deutlich aus und schreibt, die Dämonen glauben auch und sie zittern vor Angst. Das bringt ihnen überhaupt nichts. Glauben an Fakten ist auch noch nicht genug. Es braucht ein persönliches Vertrauen auf diese Fakten. Ein mich draufstellen, ein mich drauf verlassen. Nicht nur zu sagen, ja, Jesus ist Gott, sondern dieser Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen. Das nehme ich für mich persönlich an. Darauf vertraue ich. Ich vertraue darauf, dass er mich nicht enttäuschen wird. Und dann hat Glauben immer noch eine Erfahrungskomponente. Erleben. Er ist neulich im Jugendkreis gemacht und haben Teenkreis war es, und haben bei einer Andacht mal ausprobiert, wie das mit dem Pendel funktioniert. Ein Pendel, wenn ich auslenke und loslasse, dann kommt es aufgrund der Reibung nie mehr bis zu dem Punkt, wo ich es losgelassen habe. Im Vakuum kommt es noch ziemlich nah dran, aber sonst bremst es dann in die Luft und das Pendel geht nur noch ein Stück weiter, kürzer. Das ist alles wunderbar zu bejahen und wunderbar einzusehen. Spannend wird es, wenn man jemanden auf den Stuhl setzt mit der Wand hinter ihm und vor ihm das Pendel loslässt. Vor allem, wenn das Pendel ein großes Pendel ist. Man kann auch mal eine Axt dafür nehmen, haben wir gemacht. Dann ist die Frage, bleibe ich wirklich sitzen, wenn das Ding wieder zurückschwingt? Aber es gibt diese mutigen Leute, die bleiben wirklich sitzen, verlassen sich drauf und die haben auch alle überlebt. Und die sitzen beim zweiten Mal viel entspannter da, wenn du es nochmal machst. Weil die haben erlebt, dass das funktioniert hat. In dem Moment ist Glaube gewachsen. In dem Moment, wo ich erlebt habe, dass es stimmt. Und so ist es bei Gott auch. Und Gott lädt uns ein, zu schmecken und zu sehen. Jeder kennt den Spruch aus dem Abendmahl. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Tun wir das in unserem Alltag? Das Evangelium hat Kraft. Es ist die Freudenbotschaft, die mein Leben verändern kann. Und nicht nur das. In unserem Text steht, es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, denn sie haben alle denselben Herrn. Und er lässt alle an seinem Reichtum Anteil haben, alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Was eine Aussage. Wir haben eine Botschaft, die nicht scheitert. Da steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Wir haben eine Botschaft, die Menschen befreit. Wir haben eine Botschaft, die bis heute Hoffnung gibt. Wir haben eine Botschaft, die Grenzen überwindet. Es gibt da keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Was eine Aussage. Das waren völlig unterschiedliche Kulturen. Ein bisschen damit beschäftigt, was für einen Aufwand die Juden für ihre Feste und alles betrieben haben. Dann kamen diese Griechen, die waren anders drauf. Aber davon lässt sich die Botschaft nicht aufhalten. Wir haben heutzutage auch ein paar unterschiedliche Kulturen bei uns. Direkt vor der Tür zum Teil. Wir haben eine Botschaft, die nicht scheitert. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Zum Schluss nochmal die drei Punkte. Leg die Schaufel aus der Hand. Gottes Wort genügt. Oder wie Paulus es schreibt, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Lasst uns Zeit nehmen, darauf zu hören, Wahrheit zu hören. Zeit nehmen, zu glauben und ihn anzurufen. Und zuletzt eine mächtige Botschaft, die nicht scheitert. Es gibt noch einen wunderschönen Vers, den Paulus hier zitiert. Er steht in Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Ich habe eine besondere Beziehung zu diesem Vers. Ich war vor langen Jahren am Bodenseehof bei den Fackelträgern auf einer Bibelschule und war da in einem Anspielteam. Also wir haben immer so Pantomime-Sachen und sowas gemacht. Und wir hatten uns den Teamnamen Beautiful Feet gegeben. Liebliche Füße ist es hier übersetzt. Wie lieblich auf den Bergen sind die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Das hat natürlich wunderbar gepasst für eine Theatergruppe. Aber man darf sich mal überlegen, warum diese Füße so wunderschön sind. Noch dazu die Füße der Freudenboten, die von den Bergen kommen. Jeder, der schon mal auf den Bergen war und vielleicht den Urlaub noch dazu nutzt, der weiß, wie die Füße da abends sind, wenn man da runterkommt. Die riechen ein bisschen. Vielleicht haben sie ein bisschen mehr Hornhaut danach. Oder drei Blasen mehr. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Es liegt nicht daran, dass diese Boten wunderbare, schöne Füße gehabt hätten. Es war daran gelegen, dass sie eine wunderbare Botschaft hatten. Wir haben dieselbe Botschaft bis heute. Eine Botschaft, die Menschen so verändert, dass sie den Boten am liebsten die Füße küssen wollten, weil sie ihnen so wertvoll war. Ich hoffe, dass euch das nicht passiert. Aber diese Botschaft ist immer noch die gleiche. Lass uns der was zutrauen, dieser Botschaft, die nicht scheitert, die nicht enttäuscht. Lasst sie raustragen. Lasst uns diese Welt verändern. Amen.